Ja, wir wollen nun zum Wort Gottes kommen. Das ist immer das Wichtigste. Gott spricht durch sein Wort. Und ich habe heute einen Vers auf dem Herzen, den wir vermutlich, vielleicht nicht alle, aber fast alle kennen. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gern noch einmal auf zur Textlese. Es ist ein Vers aus Psalm 118. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Können wir das zusammen sagen? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Nehmt doch gern Platz. Da gibt es auch ein Lied zu, was wir jetzt aber nicht singen. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute. Was dich beschäftigt. Welche Sorgen auf deiner Seele lasten. Vielleicht persönliche Dinge. Konflikte in der Familie. Gespräche, die da vor dir stehen, vor denen du dich fürchtest. Du magst gar nicht mehr Nachrichten schauen. Bei all den furchtbaren Meldungen, die da gesendet werden. Krieg, Attentate, Ungerechtigkeiten, moralischer Verfall. Wir könnten die Liste fortsetzen. Und dann die Dinge, die dein persönliches Leben ausmachen. Und ich weiß nicht, wie du dann Tag für Tag so lebst, besonders wenn es Dinge sind, die dein Herz bedrücken. Kannst du dann sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat? Nun, dieser Vers ist zum einen, wenn wir ihn beten, wenn wir ihn singen, wenn wir ihn aussprechen, ist zum einen ein Bekenntnis. Zweitens, dieser Vers hat eine Konsequenz. Und drittens, diesem Vers liegt eine Ursache zugrunde. Das sind die drei Punkte, die ich heute Nachmittag mit uns kurz anreißen möchte. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ist erstens ein Bekenntnis. Was bekennen wir da? Wir bekennen, dass es einen Gott gibt. Das ist wichtig für deinen persönlichen Umgang mit jedem einzelnen Tag, egal wie er auch aussehen mag, zu wissen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Hier in unserem Text steht Herr in Großbuchstaben. Wir wissen, dass dies der Ausdruck dafür ist, dass im Hebräischen Yahweh steht. Das ist die Übersetzung dessen Namens Gottes, ich bin. Wir erinnern uns an Mose, als er vor dem brennenden Busch stand und Gott ihm den Auftrag gab, zurück zum Volk Israel zu gehen und zu ihnen im Namen Gottes zu sprechen, fragte Mose, wer ist es denn, der mich sendet? Was soll ich sagen, wer es ist? Wie ist dein Name? Und Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Das heißt, er ist derselbe. Er ist derselbe gestern, er ist derselbe heute, er ist derselbe in Ewigkeit. Ich bin, der ich bin, bedeutet, er hat keine Vergangenheit, er hat keine Zukunft, sondern nur ewige Gegenwart. Und dieser Ich bin ist der, der diesen Tag gemacht hat. Er ist der, der immer ist. Er ist der, der immer war, wer er ist, und er wird immer sein, wer er ist. Das bedeutet, er wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Er bleibt, wie er ist, er bleibt, wer er ist, er überdauert alles, sein Wesen und seine Absichten schwanken nicht. Und das gilt an jedem Tag. An jedem Tag. Ob es ein aus deiner Sicht guter ist oder aus deiner Sicht ein weniger guter, dies ist der Tag, den der Herr, der ich bin, gemacht hat. Das bekennen wir, wenn wir diesen Vers beten. Da ist Gott, der diesen Tag geschaffen hat. Wir bekennen noch etwas. Wir bekennen, dass dieser Ich Bin der Schöpfergott ist. Dies ist der Tag, den der Herr, was? Gemacht hat, geschaffen hat. Er hat ihn ins Leben gerufen. Wenn er diesen heutigen Tag gemacht hat, dann lehrt uns das etwas, dass er ein Schöpfergott ist. Nun, das erinnert uns natürlich an die Schöpfungsgeschichte, als Gott alles aus dem Nichts erschuf. Aber im Gegensatz zu vielen, die meinen, naja, das hat er vielleicht getan, aber dann hat er sich zurückgezogen und die Welt sich selbst überlassen, wie ein Uhrmacher eine Uhr kreiert, sie aufzieht und sie dann selber ticken lässt, bis sie nicht mehr kann. So ist Gott nicht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist unser Schöpfergott, der nicht geschaffen hat und sich dann zurückzieht, sondern der aktiv involviert ist in die Schöpfung bis zum heutigen Tag. Auch das ist wichtig, gerade im Umgang mit unseren Gedanken und Sorgen, die wir uns machen über unser Hier und Jetzt, zu erinnern, da ist ein Schöpfergott aktiv, am Wirken, im Hier und im Jetzt. Ein Theologe, ein britischer Theologe und Schriftsteller, G.K. Chesterton, hat in einem Buch beschrieben, dass die Schöpfung nicht ein in der Vergangenheit abgeschlossener Vorgang ist, sondern ein fortwährender Akt Gottes, bei dem, wie unser Text es auch sagt, Gott jeden Tag erschafft. Er macht deutlich, dass das nicht bedeutet, dass die Welt als Ganzes jeden Tag neu erschaffen wird. Es wird nicht jeden Tag eine neue Erde geschaffen. Aber, dass Gott in jedem Moment die Schöpfung erhält und belebt, dass die Welt also in ihrer Existenz von Gott abhängig bleibt. Jede Blume auf dem Feld ist eine Schöpfung Gottes. Jedes Baby, was geboren wird, ist eine aktive Schöpfung Gottes. Gott hat nicht aufgehört zu schöpfen. Er hat nicht uns Menschen bei Erschaffung der Welt alles schon geschaffen und uns dann in den Gefrierschrank getan, um uns dann durch unsere Mutter irgendwann zur Welt kommen zu lassen. Nein, wenn ein Baby geboren wird, ist das ein Schöpfungsakt Gottes. Es ist ein übernatürliches Wirken. Auch die Bibel beschreibt Gottes Aktivität in der Schöpfung. Kolosser 1, Vers 16 und 17. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Hebräer 1, Vers 6. Dieser, das ist Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Gott schafft täglich, immer und immer fort. Und es wird ihm nie langweilig dabei. Es ist wie ein Kind. Kennt ihr Kinder, Kleinkinder, mit denen könnt ihr wunderbare Spiele spielen. Sie werden nicht müde zu lachen. Kennt ihr dieses Kuckuck da, wenn ihr euch so versteckt, so Kuckuck da, habt ihr auch schon mal gemacht, ne? Und wenn ihr so ein Kind in einem gewissen Alter habt, Das kannst du tausendmal machen, das lacht immer noch. Hört nicht auf zu lachen. Nun, Gott ist kein Kind, Aber Gott hat Freude, eine nicht müde werdende Freude zu schaffen. Sogar diesen Tag zu schaffen. Wie ein Kind, das nicht müde wird, sich über denselben Klumpen Erde zu freuen und nochmal zu freuen und nochmal zu freuen, wird Gott nicht müde zu schaffen. Das Leben zu schaffen, das Leben schöpferisch zu erhalten. Er ist täglich aktiv. Er betrachtet die Schöpfung nicht als eine einmal erledigte Aufgabe, sondern er erschafft immer wieder. Er erhält, er trägt, er macht jeden Tag. So wie ein Kind immer wieder vom Wunder dieser Welt fasziniert ist, ist auch Gott davon fasziniert. Gott ist ein Schöpfergott. Das bekennen wir mit diesem Vers. Und so ist auch dieser Tag ein Schöpfungswerk Gottes. Ein Tag ist nicht die schnöde Aneinanderreihung von Stunden. Manchmal machen wir aus unseren Tagen eine Aneinanderreihung von Stunden. Manchmal schon von Minuten, weil wir unsere Zeit verdaddeln. Aber für Gott ist der Tag nicht eine schnöde Aneinanderreihung von Stunden. Nicht das Abspulen von Gewohnheiten, sondern ein immer wieder neuer Schöpfungsakt des Herrn. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Er ist ständig aktiv. Gott ist also ein Schöpfer. Das bekennen wir mit diesem Vers und das bedeutet auch für dich und auch für mich, dass jeder Tag ein Geschenk Gottes ist. Wir wollen ihn stets aus der Hand Gottes nehmen und unsere Zeit, Energie, Arbeit, unsere Freizeit ihm ganz und gar weihen. Also wir bekennen, es gibt einen Gott, der sich selbst einen Namen gegeben hat, ich bin. Und dieser Gott ist ein aktiver Schöpfer. Das führt uns zum zweiten Punkt. Dieser Vers beinhaltet nämlich auch eine Konsequenz. Das ist sehr praktisch, sehr anwendbar. Wenn es stimmt, dass Gott jeden Tag gemacht hat, dann steht die Frage im Raum, wie sollen wir dann leben? Unser Text sagt uns, wie wir dann leben sollen. Nochmal. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Ja, ja. Amen. Ja, ja, ja. Warte. Ich weiß, der eine oder andere denkt, ah, warte mal ab, das, kann ich das wirklich bei jedem Tag? Da kommen wir noch hin. Wisst ihr, ich halte wirklich nicht viel von guten Vorsätzen. Ich weiß nicht, wie ihr mit guten Vorsätzen zu Beginn eines neuen Jahres umgeht. Ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich spätestens Ende Januar vorbei ist mit den guten Vorsätzen. Aber hier legt uns Gott nicht einen luftigen Vorsatz vor, sondern hier legt er uns eine Entscheidung vor. Weil Gott diesen Tag gemacht hat, will ich mich freuen und fröhlich sein. Gott gibt uns jeden Morgen neu die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir in den Tag starten und ihn gestalten wollen. Er stellt uns täglich vor die Entscheidung, mit welcher inneren Haltung wir in den Tag gehen. Nun, du sagst, naja, von da oben kannst du viel reden, aber wie sieht es im praktischen Alltag aus, wenn du wüsstest, Christian, durch welche Schwierigkeiten ich gehe? Wie sieht es denn aus bei dir? Wenn morgens der Wecker klingelt und dich aufweckt, Wenn dein Gehirn, so wie es mir manchmal geht, erst langsam in Gang kommt und ich erstmal kurz überlege, was ist heute für ein Wochentag? Und ich mühsam den Wecker ausdrücke. Was ist denn das für ein Tag heute? Heute ist der Tag, an dem das Projekt überfällig ist und ich meinem Chef Bericht geben muss. Heute ist der Tag, an dem die Hypothek fällig wird und ich weiß nicht, wie ich sie bezahlen soll. Heute ist der Tag meiner Operation, meines Arztbesuches, meines Gespräches, wie die Therapie weitergeht. Heute ist ein Tag, ein weiterer Tag meiner Einsamkeit. Heute ist ein Tag meiner Schmerzen, meiner Trauer. Heute ist der Tag, an dem die Kinder wieder streiten werden. Und ich vermutlich wieder die Beherrschung verlieren werde. Und sie vielleicht anschreien werde und abends mit dem Wissen einschlafe, dass ich wieder versagt habe, weil dieser Tag genau wie alle anderen Tage ist, ein Tag des Elends. Dies ist der Tag. Vielleicht schaust du nach dem Aufwachen als erstes auf dein Handy. Heute ist der Tag, an dem mein E-Mail-Eingang voller ist als je zuvor. Heute ist der Tag, an dem die Leute sauer auf mich sein werden, weil ich mich noch nicht bei ihnen gemeldet habe. Sie warten schon so lange auf eine Antwort. Diese roten Kreise an diesem E-Mail-Posteingang-Ding da. Ich habe nicht geantwortet. Und je länger du grübelst, was das für ein Tag wird, stellst du am Ende fest, dies ist der Tag, an dem ich zu spät zur Arbeit komme, weil ich nicht aus dem Bett komme, sondern so viel nachdenke. Sind das nicht oft unsere Gedanken? Du kannst deinen eigenen Gedanken einblenden an dieser Stelle. Wir alle haben solche Gedanken. Es ist ein Entschluss zu lernen, morgens zu beten. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein in ihm. Aber da kommen wir zu einem Problem. Wie kann ich denn auf Knopfdruck mich freuen und fröhlich sein in ihm? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt von Gott? Und ja, wir müssen an dieser Stelle klar sagen, der Bibel geht es hier nicht um einen psychologischen Trick, mit dem wir unser Schlechtes, was wir erleben, gut reden. Wir sollen nicht gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn wir so handeln, dann werden wir zu einer Horde von Heuchlern. Wenn wir mit einem gespielten Lächeln durch den Tag gehen und sagen, ja, ist schon alles gut, ist alles gut. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen, fröhlich sein. Verstehen wir? Das ist eine Äußerlichkeit. Das kann es ja nicht sein. Also die Frage hier jetzt an der Stelle ist, wie komme ich denn zur echten Freude, wenn ich morgens aufwache und da sind diese Nöte? Wie komme ich zu einer echten Fröhlichkeit in Gott gegründet? Ja, ich erinnere mich. Es ist Jahwe, der Herr, Schöpfergott, der sich nicht abwendet von mir. Er sagt jetzt zu mir, du sollst dich freuen, aber wie kriege ich diese Freude? Ja, was ist das für eine Freude? Wenn wir die Freude betrachten, dann stellen wir fest, dass es zwei Arten von Freuden gibt. Es ist dieselbe Freude, aber sie zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Es gibt zum einen die Freude des Augenblicks. Das ist die Freude, die einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Die Freude des Augenblicks. In der Bibel haben wir mehrere Ausdrücke solcher Freuden des Momentes. Zum Beispiel im Psalm 122 spricht David von einer Freude, die er empfindet, mit seinen Freunden in den Gottesdienst zu gehen. Er erfreut sich in diesem Augenblick. Ja, heute geht's in die Kirche. So wie du dich auch freust, wenn es sonntags morgens ist. Psalm 122, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen, Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Das ist Freude des Augenblicks. Eine andere Freude des Augenblicks drückt die Bibel in Sprüche 23 aus. Salomo sagt dort, er drückt aus, wie ein Vater sich im Augenblick über seinen Sohn freut. Das ist eine Freude des Momentes. Der sieht seinen Jungen und sagt, boah, preis dem Herrn. Ich freue mich über ihn. Freudig frohlockt ein Vater über einen rechtschaffenen Sohn. Und wer einen Klugen gezeugt hat, freut sich über ihn. Nun, so eine Freude des Augenblicks entsteht auch nach einer guten Ernte, nach einer Gehaltserhöhung, am Ende eines guten Tages, mit einem guten Essen, mit lieben Menschen um uns herum. Das ist die Freude des Augenblicks und es ist gut, wenn wir uns freuen. Aber dann gibt es noch eine andere Art von Freude und das ist nicht die Freude am Moment, sondern das ist eine Freude, die aus dem Wissen um die Zukunft entsteht. Das ist eine Freude der Hoffnung. Die Freude an einem guten Essen kann beide Arten der Freude widerspiegeln. Die Freude des Moments, du freust dich, mit lieben Menschen eine gute Mahlzeit einzunehmen, gute Gemeinschaft zu haben. Aber diese Freude des Augenblicks kann auch eine Perspektive der Freude der Hoffnung beinhalten, wenn du gleichzeitig weißt, aber das ist hier nur eine Vorspeise auf das Mahl, was ich einst bei Jesus feiern werde, beim Hochzeitsmahl des Lammes. Das Essen, die Gemeinschaft, die Freude wird von nichts auf dieser Erde übertroffen. Verstehen wir? Es ist einmal eine Freude des Augenblicks und dann gibt es die Freude der Hoffnung auf die Zukunft. Wenn also dieser Tag für dich in diesen Wochen kein glücklicher sein mag, weil du die Freude des Moments nicht spürst, dann gibt es für dich als Christ immer noch eine Freude, die sich aus der Hoffnung des Glaubens speist. Nehmen wir Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit anderen Worten, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, auch wenn es jetzt nach Tod riecht, im Tal der Todesschatten. Aber du beschützt mich, du Herr führst mich und du stößt mich mit deinem Stab immer wieder auf den Weg zurück, weil du mich liebst. Und selbst an diesem dunklen Ort, an dem ich mich jetzt befinde, werde ich mich freuen und ich werde fröhlich sein, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Denn du bist da inmitten meiner Not. Und ich habe eine Freude der Hoffnung auf Tage, die besser werden, wenn ich bei dir bin. Und du, Herr, mein guter Hirte, führst mich bis in den Himmel. Und kein Umstand in dieser Welt kann mir das rauben. Dieser Vers war die Jahreslosung der Arche. Und als ich am Neujahrsmorgen Neujahrsgottesdienst ihn der Gemeinde vorlas, kam ein Bruder im Anschluss an den Gottesdienst zu mir und sagte zu mir, Christian, ich habe dir eine Geschichte zu diesem Vers zu erzählen. Ich sage, schieß los. Und er erzählt mir, dass seine Frau auf einem Trödelmarkt in Mecklenburg-Vorpommern war und dort zwischen all dem Trödel ein wunderschönes Bild fand. Groß, wunderschön eingerahmt, gemalt, schönste Schrift, wunderschön, auf dem stand oder steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Die beiden haben sich das ins Schlafzimmer gehängt, sodass, wenn sie morgens aufwachen, sie diesen Vers lesen. Ich sage, das ist alles von der Geschichte. Er sagte, nein. Als wir das Bild genauer betrachteten, stand unten rechts, wie es bei Bildern üblich ist, der Maler und das Jahr, in dem er es gemalt hat. Es war März 1944, als Deutschland brannte, Flüchtlingsbewegungen, Kanonen donnerten, Konzentrationslager auf Hochtouren liefen, Menschen litten, weinten, trauerten, keine Hoffnung hatten, setzte sich ein Mensch hin und malte ein wunderschönes Bild. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Für einen Christen kann es Tage des Lächelns und Tage der Tränen geben. Und doch sind beide bedeutungsvolle und freudige Tage, weil sie auf dem Glauben beruhen, dass dies der Tag ist, den der Herr im Besonderen gemacht hat. Wenn wir also bekennen, dass, wie die Bibel sagt, alle Dinge zum Guten zusammenwirken für diejenigen, die Gott lieben, ist dies ein hoffnungsvolles Bekenntnis über deine Zukunft. Denn es ist, ich bin, der auch dein Morgen schafft. Er verändert sich nicht. Die Nacht kann voller Tränen sein, aber am Morgen, und das ist die Freude der Hoffnung, wird die Sonne der Freude aufgehen. Wenn du also, wenn ich also, morgens aufwache, und ganz ehrlich, das sage ich euch ganz persönlich, das ist mein tägliches Bestreben, mich daran zu erinnern und morgens aufzuwachen, zuerst zu sagen, Jesus, danke, du bist da. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wenn wir also morgens aufwachen, dann mag es um uns herum alles im Chaos versinken, aber ich sage dir, vergiss nicht, der Heilige Geist schwebt über dem Chaos. Halte an der Verheißung fest, Psalm 16, 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und das ist die Hoffnung auf eine Freude im Angesicht Gottes, die wir jetzt schon erleben können und dürfen, aber die wir im vollen Umfang erleben werden, wenn wir bei ihm sind. Das ist die Freude der Hoffnung, die uns auch an bösen Tagen sagen lassen kann, ich will mich freuen und fröhlich sein in dir. Wenn auch die Freude des Momentes sehr gedimmt sein mag, gibt es eine Freude der Hoffnung, die dir niemand rauben kann. Amen. Halleluja. Drittens. All dies hat einen gewaltigen Unterbau. Das ist die Ursache jetzt, über die wir sprechen, dieses Verses. Denn das Fundament für deine Fröhlichkeit an jedem Tag wurde von Jesus Christus gelegt. Das macht uns der Kontext dieses Verses deutlich. Der Psalm 118 nämlich wurde ursprünglich von Israel bei Feierlichkeiten gesungen. Zum Beispiel haben sie sich erinnert an die Befreiung Israels aus Ägypten. Vers 14 zum Beispiel ist ein direktes Zitat aus dem Lied des Mose, das er sang, nachdem Gott Israel vor der Armee des Pharaos gerettet hatte. Aber dieser Psalm beschreibt nicht nur die Rettung Gottes für Israel, sondern er beschreibt die Rettung Gottes für dich, für jeden Christen. Dieser Psalm erinnert uns nämlich an das Werk Jesu Christi, was er am Kreuz von Golgatha für dich vollbracht hat. Der du dein Leben ihm anvertraust, der du deine Schuld und Sünden ihm bringst, der du im Glauben dich ihm zuwendest, er hat ein Fundament für deine Freude am Kreuz von Golgatha getroffen, sodass für dich jeder Tag ein Tag der Freude und des Frohlockens sein kann. Denn dieser Psalm erinnert uns an das Werk Jesu. Es ist ein messianischer Psalm. Und das ist sehr prägnant. Dieser Vers ist eingebettet von Versen, die im Neuen Testament an verschiedenen Stellen zitiert werden. Zum Beispiel, als Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem ritt, hat das Volk was gerufen? Hosanna! Dieser Vers, den sie damals riefen, der steht unmittelbar im Anschluss an diesen Vers, über den wir jetzt sprechen. Vers 25. Ach Herr, hilf! Übersetzt heißt das Hosanna. Aber nicht nur das. Der nächste Vers, 26, auch der wurde gerufen von dem Volk, als Jesus auf den Füllen nach Jerusalem ritt. Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wir kennen das. Das kommt aus Psalm 118, unmittelbar nach dem Vers, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Alle vier Evangelisten zitieren einen oder beide dieser Verse in ihrem Bericht über den triumphalen Einzug. Aber nicht nur für den Palmsonntag hat dieser Psalm Bedeutung, sondern auch für das dann auf dem Palmsonntag folgende Leiden und Sterben Jesu Christi. Denn direkt davor, deswegen haben wir es in der Arche immer so, legen wir so einen Wert drauf, dass alle die Bibel dabei haben, dass man gucken kann mit dem Finger. Vor diesem Vers steht in Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Wir wissen, dass dieser Stein Jesus Christus ist, stimmt's? Und wir wissen, dass die Bauleute, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren, die Jesus Christus verworfen haben. Er wurde von ihnen abgelehnt. Es war eine heftige und empörte Ablehnung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten begnügten sich nicht damit zu sagen, Jesus ist nicht der Messias, sondern sie richteten ihre größte Bosheit gegen ihn. Der berühmte Baptistenprediger Spurgeon hat Folgendes gesagt: Sie waren wütend, als sie ihn sahen. Dieser kostbare Stein wurde getreten und mit Gewalt herumgestoßen und mit allerlei Spott überhäuft. Nichts konnte sie zufriedenstellen, außer dem Blut des Mannes, der ihr Gewissen gestört und ihre Ansprüche in Frage gestellt hatte. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist mit einer starken Betonung des Wortes verworfen zu lesen. Der Stein, Vers 22, den die Bauleute verworfen haben. Mord, Blut, Folter über Jesus Christus, den unschuldigen Sohn Gottes. Nächster Vers. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein in ihm. Wie kann das sein? Siehst du? Verstehst du? Die Grundlage für deine Freude und Zuversicht am dunkelsten Tag deines Lebens ist begründet in dem Tod, Leiden und Sterben Jesu Christi für dich. Als er verworfen wurde, war es der schrecklichste Tag in der Geschichte unseres Planeten. Aber zugleich der freudigste Tag. Denn es war der Tag, den der Herr gemacht hat. Und als er den schrecklichsten Tag in dieser Geschichte erlebte, bereitete er dir das Fundament, eine Hoffnung, die dich trägt an deinem schwärzesten Tag deines Lebens. Deswegen niemals losgelöst von Christus, sondern immer mit dem Blick aufs Kreuz durch unser Leben gehen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Wie kann das sein, dass dieser Tag für Christus ein guter war, weil er wusste, dass der Herr, dass ich bin, diesen Tag gemacht hat. Und so war es auch. Golgatha war kein Unfall, sondern Plan Gottes. Schon lange im Ratschluss des Höchsten festgelegt. Und jetzt war der Tag da, geschaffen von Gott. Petrus sagt es in seiner Pfingstpredigt. Diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Die Menschen haben die Verantwortung für ihre böse Tat, aber das Sterben Christi am Kreuz war Gottes festgesetzter Ratschluss. Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Er muss am Kreuz erhöht werden. Deswegen ist auch der Tag von Golgatha der Tag, den der Herr gemacht hat. Kein Unfall. Und deswegen können wir uns freuen und fröhlich sein in ihm. Aber hatte Jesus nicht vor Furcht Blut geschwitzt? Wie kann hier jetzt von Freude die Rede sein? Der Hebräerbrief gibt uns die Antwort. Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Das ist diese Freude der Hoffnung. Sehen wir das wieder? Und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Weil Jesus wusste, dass auch dieser Tag des schrecklichen Leidens von Gott gemacht ist und weil er die freudige Vollendung seines Erlösungswerks im Blick hatte, ging er diesen Weg. Und weil er diesen Weg ging, lieber Bruder, liebe Schwester, weil er diesen Weg ging, geht er auch jeden Tag deines Lebens dir voran. Dies, Golgatha, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nun bist du vielleicht heute Nachmittag in diese Versammlung mehr oder weniger hereingeschneit. Vielleicht hast du überhaupt gar keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, weil dich jemand mitgebracht hat. Herzlich willkommen. Ich möchte dir sagen, weißt du, worüber wir hier sprechen, ist lebensentscheidend. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um für Sünder zu sterben. Die Bibel erklärt uns, dass wir alle verloren sind aufgrund unserer Schuld und dass wir Hoffnung finden und Vergebung, wenn wir an Christus glauben. Dazu möchte ich dich von Herzen einladen. Dieser Jesus, der damals am Kreuz von Golgatha für Sünder starb, er möchte auch dein Erlöser sein. Er möchte dich verändern. Er möchte, dass auch du sagen kannst, an jedem Tag deines Lebens, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dass diese elenden Tage der Bedeutungslosigkeit endlich ein Ende haben. Du Sinn für dein Leben verspürst. Und dann sind hier auch einige, die gehen schon lange mit Jesus. Halleluja. Aber wir wissen, der Weg ist nicht leicht. Und unser Glaube wird angefochten. Und manchmal wollen wir auch in Bedrückung verzweifeln. Möge dieses Wort dich heute Nachmittag ermutigen, wieder neu jeden Tag deines Lebens aus der guten Hand Gottes zu nehmen. Und dies in Verbindung mit dem, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, der den schlimmsten Tag seines Lebens, dieser Weltgeschichte getragen hat und dadurch dir vorangegangen ist, weil er dir eine Hoffnung gebracht hat, die dich durch die dunklen Tage deines Lebens trägt. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Begegnung wieder neu haben, dass du nach Hause gehst, dass du morgen früh aufwachst und laut rufst, sodass dein Ehepartner erschrickt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber nicht nach außen hin, sondern von innen getrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Jahwe, der ewige Schöpfergott, er verändert sich nicht. Und er gibt mir eine Hoffnung für die Zukunft durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Amen.